ganze Aufmerksamkeit auf Jesus, liebe Geschwister. Auch ihr gehört ja zu denen, die geheiligt und zur Teilhabe an der himmlischen Welt berufen sind. Seht auf ihn, den wahren Apostel und Hohenpriester, zu dem wir uns alle bekennen, und haltet euch vor Augen, wie treu er dem dient, der ihn eingesetzt hat. Er ist darin Mose vergleichbar, von dem die Schrift sagt, dass er sich in Gottes ganzem Haus als treu erwies. Mose allerdings gehörte selbst zu diesem Haus, während Jesus dessen Erbauer ist. Schließlich hat jedes Haus einen Erbauer, und der, der alles erschaffen hat, ist Gott. Und weil nicht dem Haus, sondern seinem Erbauer die eigentliche Ehre zukommt, ist auch die Ehre und Herrlichkeit Jesu größer als die von Mose. Wenn Mose, wie es in jener Schriftstelle heißt, sich in Gottes ganzem Haus als treu erwies, bezieht sich das auf seinen Dienst als Verwalter. Einen Dienst, der über ihn selbst und seine Zeit hinauswies, auf Gottes Reden durch Christus. Christus hingegen beweist seine Treue als Gottes Sohn und somit als der Herr über Gottes Haus. Dieses Haus sind wir, vorausgesetzt, wir halten voll Zuversicht an der Hoffnung fest, die Gott uns gegeben hat und die uns mit Freude und Stolz erfüllt.
Danke, Cynthia. Ich möchte noch beten. Danke, Jesus, dass du redest heute Morgen. In erster Linie durch dein Wort. Danke, dass wir dein Wort haben vor uns, in uns. Öffne unsere Ohren, unsere Herzen bitte, dass du in unsere Leben heute reden kannst. Wir wollen offen sein, dass dein Heiliger Geist jetzt wirkt. Amen. Ja, es ist schon schön, wenn man hört, 52 Jahre verheiratet. Oder so lange Zeit gemeinsam, durch dick und dünn. Mir ist eingefallen, meine Großeltern haben auch noch die diamantene Hochzeit, das sind glaube ich 60 Jahre, gefeiert. Gibt es da ein Rezept? Ja, Liebe. Aber man hört heute immer mehr, es geht auseinander, nach ein, zwei, drei Jahren, man lebt sich auseinander, man hat sich nichts mehr zu sagen, Beziehungen, Ehen gehen auseinander, der Alltag kommt, Krisen, man driftet voneinander weg, Liebe erkaltet. Was kann man dagegen tun? Wie kann man das verhindern? Indem man vielleicht die andere Person wieder ganz neu anschaut, wieder ganz neu betrachten lernt oder indem man sich wieder erinnert an das erste Gefühl, an das erste Verliebtsein, die Schmetterlinge im Bauch und so weiter, hat es sicher mal gegeben. Aber es ist oft schwer. Und der Text, den wir gehört haben, der Hebräerbrief generell, ist an Judenchristen geschrieben, die auch in der Gefahr waren, wegzudriften, auseinanderzudriften sozusagen, wegzudriften von Jesus. Deswegen ist das auch für uns heute wichtig, wenn wir auch in der Gefahr sind, wegzudriften oder unsere Beziehung zu Jesus erkaltet irgendwie. Jo, Jesus oder Gottesdienst oder Gemeinschaft, jo, ist nicht so wichtig, kann mir ausschlafen auch oder was auch immer dann Motivation ist, zum Beispiel nicht in den Gottesdienst zu kommen. Aber wie kann man das verhindern? Oder wenn man denkt, okay, Christ sein, gut und schön, Bibel. Aber es gibt hier in dem Text ganz wichtige Hilfen, dass man sieht, ja, so wie wir letzten Sonntag gesehen haben, Jesus ist Gott. Und wie kann man diesen Jesus, der Gott ist, lieben und bei dem dranbleiben. Deswegen mit Jesus leben, bei Jesus bleiben. Es ist wichtig, dass wir wissen, dass Jesus Gott ist, dass Jesus Herr ist. Und der Schreiber, von dem wir wenig wissen, vom Hebräerbriefschreiber, er beginnt hier im Vers 1, daher heilige Brüder. Ja? Oder liebe Geschwister steht es in der Neuen Genfer, wie wir gehört haben. In der Elberfelder steht heilige Brüder. Das ist schon mal was ganz was Besonderes. Paulus schreibt oft geliebte Brüder, aber hier steht heilige Brüder, heilig, so viel wie herausgerufen. Nicht irgendwer, sondern wenn wir Christen sind, sind wir herausgerufen, sind wir Heilige. Da braucht uns niemand heilig sprechen, sondern wenn du mit Jesus lebst, lebt er in dir und du bist heilig. Brüder und Schwestern, für ihn ausgesondert sozusagen. Der erste Punkt, wie das gehen kann, bei Jesus bleiben, mit Jesus leben, wir müssen betrachten. Wie in einer Beziehung, oder? Wenn du was betrachtest, ganz besonders, dann kommt der Wert wieder. Dann schätzt man das wieder ganz anders wert. Gott, der uns heilig gemacht hat, ihn soll man betrachten, Jesus betrachten. Nicht oberflächlich betrachten, sondern wirklich tief anschauen. Vertiefen in etwas, auf etwas konzentriert schauen, so kann man das verstehen. Die Details erfassen. Stell dir vor, du gehst in ein Museum und du siehst ein ganz bekanntes Gemälde. Ich weiß nicht, Mona Lisa zum Beispiel, Paris. Kennt eh schon jeder. Aber wenn du jetzt hinstellst, dann kannst du die Details, was hat sich der Leonardo da Vinci da gedacht, als er den Mund genau so gemalt hat oder was weiß ich. Aber ein Bild ganz detailliert und vertiefend betrachten. So ist dieses Betrachten gemeint. Oder wieder dieses Verliebtsein. Du bist verliebt und deine Frau oder dein Mann ist jetzt gerade weg auf Dienstreise oder du kannst ihn nicht sehen. Dann hast du immer ein Foto wahrscheinlich eingesteckt oder am Smartphone. Du kannst dir das Foto anschauen und dann bist du wieder sozusagen verbunden. Aber wie können wir jetzt Jesus betrachten, wenn wir ihn nicht sehen? Er ist ja nicht mehr leibhaftig da. Ganz einfach durch die Bibel, indem wir Gottes Wort lesen, indem wir die Bibel lesen. Wenn wir Jesus sehen, sehen wir Gott. Und das soll man immer wieder tun, auf Jesus schauen. Gerade wenn es Schwierigkeiten gibt. Aber auch wenn es super ist gerade, ja? Es geht nicht immer gleich, aber vergiss nicht auf Jesus zu schauen. Jesus vor Augen haben, damit man immer mehr und mehr sehen, wie er ist, wie er gelebt hat, was er getan hat, damit wir von ihm lernen. Damit wir nicht müde werden im Glauben, steht im Hebräer 12. Damit wir auf Jesus schauen. Und ganz wichtig ist es zum Beispiel daher, die Evangelien zu lesen. Das ist ganz klar auf Jesus schauen. Wie hat er gelebt? Was hat er getan? Alles ist auf Jesus ausgerichtet. Auch das Alte Testament. Wenn du im Alten Testament liest, das ist alles schon auf Jesus ausgerichtet. Propheten, weist im Prinzip alles auf Jesus hin. Die Vorbereitung auf den Messias. Wir müssen betrachten. Wie wird Jesus jetzt beschrieben? Im Vers 1: Betrachtet den Apostel und Hohenpriester unseres Bekenntnisses Jesus. Betrachtet den wahren Apostel und Hohepriester, zu dem wir uns alle bekennen. Zwei Titel werden hier genannt von Jesus, Apostel und Hohepriester. Und dass Jesus Apostel genannt wird, ist hier das erste Mal. Nur der Schreiber des Hebräerbriefs nennt Jesus auch Apostel, weil Apostel waren ja seine Jünger, oder? Aber hier wird Jesus Apostel und Hohepriester genannt. Was ist ein Apostel? Wie würde man Apostel definieren? Botschafter, ganz genau. Gesandter. Botschafter oder Gesandter. Jesus ist der Gesandte Gottes zu uns Menschen. In Jesus kommt Gott zu uns, sozusagen der bevollmächtigte Bote, der uns Gottes Botschaft bringt. Jesus ist Gesandter, Jesus ist Apostel. Und er ist Hohepriester. Was ist die Aufgabe vom Hohepriester im Judentum? Der Hohepriester hat die Aufgabe, stellvertretend für das Volk zu opfern, wie ein Mediator, Mittler. Der Hohepriester bringt sozusagen das Volk zu Gott. Und der Apostel bringt sozusagen Gott zum Volk. Das sind diese zwei Aufgaben, die in Jesus vereinigt sind. Im Hebräer 4, Vers 14 steht, weil wir nun aber einen großen Hohepriester haben, der den ganzen Himmel bis zum Thron Gottes durchschritten hat, Jesus, den Sohn Gottes, wollen wir entschlossen an unserem Bekenntnis festhalten. Jesus ist beides, Apostel und Hohepriester. Und den sollen wir betrachten. Mit diesen beiden Aufgaben. Er als Botschafter und sozusagen als Mittler. Es gibt sonst keinen Mittler. Es gibt nur Jesus, der das macht. Ihn sollen wir betrachten. Wie kann man betrachten? Indem wir die Bibel lesen. Regelmäßig. Stille Zeit. Nachdenken. Was sagt die Bibel, was sagen die Worte, was sagen die Verse, die ich gerade lese, mir vor Augen malen, wie Jesus ist, wie er handelt, wie er gehandelt hat, in der Natur die Schöpfung betrachten. Ah, da ist es großartig, wie ich sehe, wie der Schöpfer hier das alles genial und einzigartig gemacht hat. Und das hilft, wenn wir vielleicht manchmal entmutigt sind. Betrachte Jesus. Wir müssen betrachten. Das war Vers 1. Dann geht es weiter. Jetzt kommt der Schreiber auf Mose zu sprechen. Er ist nämlich Jesus, darin Mose vergleichbar, von dem die Schrift sagt, dass er sich in Gottes ganzem Haus als treu erwies. Vers 2. Vergleichen. Wir müssen vergleichen, die Verse 2 bis 5. Der Schreiber macht das auch. Er vergleicht jetzt Mose mit Jesus. Die ersten Leser waren ja Judenchristen und sie wussten, wer Mose war. Und Mose war sehr hoch angesehen und geachtet. Und für die Juden hat Mose eine ganz spezielle Rolle gehabt. Er war ein vertrauenswürdiger, treuer Diener, obwohl er Sünder war. Und sie haben gedacht, Mose ist dieser Mediator. Aber in Vers 3 bis 4 steht dann, dass Mose eigentlich kleiner ist als Jesus, beziehungsweise Jesus ist viel größer. Und dann kommt der Vergleich mit dem Haus. Mose allerdings gehörte selbst zu diesem Haus, während Jesus dessen Erbauer ist. Schließlich hat jedes Haus einen Erbauer und der, der alles erschaffen hat, ist Gott. Mose war nur Teil dieses Hauses sozusagen. Mose war treu, Jesus ist treu. Bewährt, erprobt, bedeutet dieses treu, vertrauenswürdig. Mose war treu im ganzen Haus. Mose ist Bewohner dieses Hauses und Jesus ist Erbauer des Hauses. Er ist Schöpfer, Haupt der Gemeinde, die dieses Haus eigentlich heute ist. Und das andere, was noch zum Vergleichen ist, Mose war Mensch. Jesus ist Gott. Er war Mensch und ist Gott. 100% Mensch, 100% Gott. Nur bei Jesus geht es zusammen. Mose war dabei, als Jesus Gottes Volk gebaut hat. Jesus war der Erbauer selbst. Jesus hat es gebaut. Daher hat Jesus eine viel höhere Ehre als Mose. Jesus ist der Sohn Gottes, der Einziggeborene, der Erstgeborene. Der Erbe sozusagen. Warum vergleicht der Schreiber hier so eindringlich? Eben weil die Menschen in der Gefahr waren, zur alten Religion zurückzukehren, zum Judentum zurückzukehren. Vielleicht sind auch wir in der Gefahr, zur alten Religion zurückzufallen. Daher ist es wichtig zu vergleichen, zu schauen, wer ist Jesus wirklich für mich? Sohn Gottes, Retter, Erlöser, von dem alles kommt. Und der Schreiber sagt hier, geht's nicht zurück in den alten Bund, lebe im neuen Bund. Jesus ist der, der diesen neuen Bund möglich gemacht hat, durch den Tod am Kreuz. Welche Gefahren haben wir, zurückzufallen in alte Verhaltensmuster, alte Gesetzlichkeit, frühere Verhaltensweisen, so zu leben, wie ich vor meiner Bekehrung gelebt habe, Kompromisse eingehen? Es ist oft nicht leicht. Aber es ist daher wichtig, dass man sich fragt, gibt es irgendwas, was Jesus den ersten Platz in meinem Leben streitig macht? Ist Jesus nur Beifahrer oder ist er am Steuer? Ist er Nummer 1 in meinem Leben oder kommt er irgendwann auf Platz 2 oder 3? Er ist eh in den Top 10. Na, Jesus will Nummer 1 sein in meinem Leben, weil er schenkt mir alles, er gibt alles. Der Johannes schreibt im 1. Johannes 1, Vers 3, bleibt bei Jesus, damit eure Freude vollkommen ist. Das heißt, dieses in Jesus bleiben, bei Jesus bleiben, Freude kommt daraus. Ja? Also wenn du freudlos bist, frag dich, bin ich beständig bei Jesus? Bleibe ich bei Jesus? Willst du wirklich Freude erleben, Hoffnung erleben, dann genieß Jesus, dann bleib bei Jesus. Viele glauben, sie verlieren etwas, wenn sie Jesus nachfolgen. Jetzt bin ich Christ, jetzt, wie soll das jetzt laufen? Aber dann bekommst du eigentlich erst alles geschenkt. Dieses großartige Geschenk, Kind Gottes, Erbe. Kind ist Erbe zu sein. Und das bewirkt Freude. Dankbarkeit und Freude. Wir müssen betrachten, wir müssen vergleichen, das heißt vergegenwärtige und vergleiche, wer wie Jesus wirklich ist, so wie hier Jesus mit Mose verglichen wird. Wie viel besser ist Jesus? Kein Vergleich, oder? Und der dritte Punkt, wir müssen festhalten. In Vers 6. Christus hingegen beweist seine Treue als Gottes Sohn und somit als der Herr über Gottes Haus. Er ist also dieser Herr. Dieses Haus sind wir, vorausgesetzt, wir halten voll Zuversicht an der Hoffnung fest, die Gott uns gegeben hat, und die uns mit Freude und Stolz erfüllt. Festhalten, standhaft festhalten, an der Hoffnung festhalten. Die Verse wollen uns nicht nur warnen, sondern wirklich Mut machen, festzuhalten. Wenn du im Bus fährst, ich bin früher oft mit dem Bus gefahren, dann siehst du immer diese Haltegriffe. Ja, dann denken Sie an die Möglichkeit einer Notbremsung, bitte sich festzuhalten. Und wenn du sie dann nicht festhältst, der Fahrer passt nicht auf, der fährt und bremst, wenn da irgendwas ist, und dann bist du selber schuld. Ja? Und deswegen ist es wichtig, dass man sich festhält. Und wir sollen uns festhalten. Zwei Dinge, an zwei Dingen sollen wir uns festhalten. Das erste, und das steht in der Elberfelder Übersetzung, meiner Meinung nach besser, im Vers 6b, wenn wir die Freimütigkeit und den Ruhm der Hoffnung bis zum Ende standhaft festhalten. Das heißt, das erste ist die Freimütigkeit, die wir festhalten sollen. Freimütigkeit, was ist das? Hebräer 4, Vers 16 kommt es wieder vor. Wir wollen also voll Zuversicht und Freimütigkeit vor den Thron unseres gnädigen Gottes treten, damit er uns sein Erbarmen schenkt und uns seine Gnade erfahren lässt und wir zur rechten Zeit die Hilfe bekommen, die wir brauchen. Freimütigkeit, Zuversicht heißt eigentlich, wir können zu Gott kommen, wir können zum Thron der Gnade kommen. Jetzt, heute Morgen, übermorgen, jeden Tag. Super, oder? Das bringt mich wieder zu dem Beispiel, was die Evi vorher gebracht hat. Ich war auch schon ein paar Mal in London und da kommt man eben zum Buckingham Palast und wenn die Königin da ist, weht die Fahne oben. In Windsor war ich nicht, das ist ein bisschen außerhalb. Aber was wäre es gewesen, wenn wir reingegangen wären und gesagt haben, Entschuldigung, ich würde gern mit der Queen einen Tee trinken. Da hätten sofort die Wachen zugemacht und glaubt, ich bin also nicht ganz dicht. Ganz höflich hinausbegleitet wahrscheinlich. Aber was wäre gewesen, wenn der Prinz William kommt oder wenn der heute kommt und sagt, Oma, ich möchte einen Tee mit dir trinken, sozusagen. Dann stehen die Wachen Spalier und der hat jeden Tag, jederzeit Zutritt. Jederzeit hat er Zutritt zur Königin. Ist klar, er ist ja das Enkelkind, der Thronfolger sozusagen. Und das ist mit dieser Freimütigkeit gemeint. Er kann mit dieser Freimütigkeit jederzeit zur Königin kommen. Und wir, wenn wir Kinder Gottes sind, können wir jeden Tag mit Freimütigkeit zu Gott kommen. Wenn du Kind bist, da gibt es keine Wachen, die sagen, heute darfst nicht. Oder er fragt dich dann, hey, wo warst du denn so lang? Oder was hast du jetzt schon wieder angestellt? Ja? Das wird nicht passieren. Er wird dich mit dieser Liebe anschauen, mit der er dich gerade jetzt anschaut. Er wird auch nicht sagen, du traust dich noch zu kommen mit diesen Sünden. Nein, er wird dich durch Jesus anschauen, er wird dich durchs Kreuz anschauen, wenn du diese Vergebung in Anspruch genommen hast, wenn du Jesus in Anspruch genommen hast. Denk an einen verlorenen Sohn. Wie hat da der Vater reagiert, als der verlorene Sohn nach Hause gekommen ist? Hat er gesagt, hey, du mit deinem Drecksgewand brauchst gar nicht kommen, du stinkst. Nein, der hat die Arme aufgemacht. Und umarmt. Und das ist diese Freimütigkeit. Wir dürfen zum Thron der Gnade kommen. Diese Freimütigkeit, du kannst jederzeit kommen. Und das dürfen wir festhalten. Diese Freimütigkeit dürfen wir festhalten. Immer wieder, erinnere dich daran, wie wichtig das ist. Du hast dieses Recht. Und das Zweite, was wir festhalten dürfen, den Ruhm der Hoffnung. Worauf hoffen wir? Ja, hoffen wir. Hoffen wir das Wetter aushält. Hoffen wir, dass schön wird. Worauf hoffen wir eigentlich? Worauf hoffen die Menschen? Generell. Dass es keinen Krieg gibt, dass es mit der Wirtschaft bergauf geht. Wir Christen sind die einzigen Menschen, die wirklich eine Hoffnung haben. Die wirklich eine Hoffnung haben über den Tod hinaus. Wenn du weißt, morgen bin ich nicht mehr da, dann weiß ich, ich bin bei Jesus. Ich habe diese Hoffnung, zum Beispiel. Hoffnung, auf die man sich noch freuen kann, dass hier was Großartiges ist. Hoffnung heißt, wieder auch auf Jesus schauen, diese Hoffnung festhalten. Hoffnung zu haben heißt aber auch nicht, dass alles wieder problemlos wird, dass alles ganz glatt geht. Aber wieder fokussier diese Hoffnung, indem du Jesus fokussierst. Das Ziel vor Augen haben. Ein Sprinter, der hat das Ziel sowas von vor Augen, ja, der da einen 100-Meter-Sprint hinlegt, weil sonst ist er ein Zehntel langsamer und dann ist er nicht mehr Erster. Und wir dürfen das Ziel vor Augen haben, nämlich Jesus, diese Hoffnung, er, der uns eigentlich diese Hoffnung gegeben hat. Und was gibt es Größeres, was gibt es Schöneres? Dass wir vertrauensvoll an dieser Hoffnung festhalten. Das heißt, wir haben diese zwei Haltegriffe, oder? An die wir uns festhalten können, diese Freimütigkeit und die Hoffnung. Und wir sollen sie nutzen, jeden Tag. Jeden Tag sollen wir diese Haltegriffe nutzen oder uns bewusst machen, wie wichtig das ist. Wie können wir das machen? Ebenso wie heute im Gottesdienst, in der Gemeinschaft, im Lobpreis, im Gebet. Nütz Gebetstreffen. Willst du wirklich bleibende Freude in deinem Leben haben? Ich glaube, keiner wird da nein sagen. Freude, die bleibt, Hoffnung, die bleibt, dann setz auf Jesus. Viele Menschen haben kurz einen Hype, Freude, ja, wie bei einer Party, und dann am nächsten Tag kommt der Kater und dann ist natürlich ein bisschen blöd. Aber das gibt es bei Jesus nicht. Es gibt Hoffnung, es gibt diese Freude, auch wenn man es nicht immer so spürt. Und das Spannende ist, auch wenn es Leid gibt, auch wenn es Schmerz gibt, ist es er, der trotzdem in solchen Situationen Hoffnung gibt. Das ist es, was Mut macht. Was, wenn man mit Menschen spricht, die gerade durch so Situationen gegangen sind, da ist es ansteckend, wie ermutigend es ist, dass da diese Hoffnung durchkommt, diese Freude durchkommt, obwohl die Situation alles andere als erfreulich ist. Aber wenn wir an Jesus festhalten, dann kommt diese Freude. Das heißt, diese drei Dinge helfen, dass wir die Beziehung mit Jesus frisch halten, sozusagen, am Wachsen halten können. Jetzt im Sommer ist im Garten so eine Ruhephase. Du kannst nur hin und wieder gießen und schauen, dass alles wächst, dass alles einigermaßen frisch ist, dass nichts verdorrt in der Mittagshitze. Und dass die Beziehung zu Jesus frisch bleibt, dieses Dranbleiben, da sind diese drei Punkte wichtig. Wir müssen betrachten, wir müssen vergleichen, wir müssen festhalten. Fokussiere Jesus in allen Situationen, schau auf Jesus. Vergleiche, Jesus ist besser. Jesus ist einfach besser, Jesus ist Herr. Und wir müssen festhalten, die Freimütigkeit und diese Hoffnung standhaft festhalten. Deswegen ist es wichtig, dass wir wirklich mit beiden Beinen auf Jesus stehen. Ich möchte beten. Danke Gott und Vater, dass du Mensch worden bist in Jesus. Du hast dir diesen Plan ausgedacht seit ewigen Zeiten und du bist Mensch worden, weil du uns begegnen willst, weil du diesen Rettungsplan umgesetzt hast. Wir können heute zu dir kommen. Wir sehen, du bist Herr. Wir schauen auf dich, Herr Jesus. Wir schauen, wie groß du bist, wie einzigartig du bist. Du bist größer als alles andere. Du bist eigentlich unvergleichbar groß. Und wir wollen diese Freimütigkeit nutzen. Wir wollen diese Freimütigkeit festhalten, dass wir zu dir kommen können, jeden Tag, in jeder Situation. Wir müssen nicht um Einlass betteln, Termin vereinbaren. Du hast immer Zeit, du hast immer offenes Ohr. Du bist es, der schenkt uns Hoffnung. Wir preisen dich dafür, wir wollen das mehr und mehr schätzen, wir wollen dich dafür loben. Jeden Tag. Bitte hilf uns, dass wir das immer mehr umsetzen können. Dieses auf dich schauen, Herr, an dir bleiben, in dir bleiben. Wir preisen dich und beten in Jesu Namen. Amen.